Das Thema heute ist Elia, vom Held zum Vater. Und bitte seht mir das nach, wenn ich als Frau über einen Mann spreche, über Elia und dann auch noch über Vaterschaft. Aber ehrlich gesagt, es geht gar nicht nur um Vaterschaft, sondern es geht genauso auch um geistliche Mutterschaft oder noch allgemeiner um Wegbegleitung. Und wenn ich hier vorne vor euch stehe, dann stehe ich nicht als jemand da, der schon immer irgendwie ein Leben vorne gestanden hätte, sondern von meiner natürlichen Veranlagung her. Da würde ich wahrscheinlich irgendwo da hinten links, das ist rechts von euch aus, oder links in der Ecke sitzen oder vielleicht auch da oben und aus sicherer Entfernung zuschauen. Und das war auch immer mein Ort, in so einer Gruppe, also vielmehr nicht in einer Gruppe, sondern am Rand einer Gruppe. Und ich habe ganz oft in meinem Leben zugeschaut, wie andere miteinander diskutiert haben, wie sie sich eingebracht haben, wie sie entschieden haben. Ja, und ich stand da, habe manche Fehlentwicklungen gesehen, aber ich habe es nicht gebracht, mich einzubringen. Da gab es Muster in meinem Leben, Prägungen, die haben mich total behindert. Und dabei sein. Ich möchte gern das einbringen, was mir gegeben ist. Und ich möchte gern raus aus diesem Isoliertsein und ich möchte gern raus aus dieser Einsamkeit. Apropos Einsamkeit. Ich mache einen kleinen Exkurs. Einsamkeit ist ein weit verbreitetes Phänomen in unserer Zeit. Und das betrifft nicht nur alte Menschen und auch nicht nur introvertierte Menschen, sondern es betrifft heute, laut Untersuchungen, insbesondere auch junge Menschen, Kinder, Jugendliche, bis hin zu jungen Erwachsenen. Und Forscher haben sich um dieses Thema gekümmert, haben Untersuchungen gemacht und man hat festgestellt, Einsamkeit löst im Gehirn einen messbaren Schmerz aus, also wie wenn man sich in den Finger schneidet oder das Bein anstößt. Und Einsamkeit bewirkt, dass ein Mensch anfälliger für Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen, Demenz und Krebs ist. Manfred Spitzer hat dazu ein Buch geschrieben. Interessant fand ich auch den Titel, den Sherry, ich glaube Sherry Turtle heißt sie, ich muss jetzt noch mal ganz weitermachen, ja, Sherry Turtle ihrem Buch gegeben hat, Verloren unter 100 Freunden. Und sie arbeitet heraus, dass heute trotz den vielfältigen Möglichkeiten, die es gibt, sich miteinander zu vernetzen per WhatsApp, per Threema, per Signal, Facebook, Instagram und was weiß ich was alles, Menschen verlernt haben, sich in die Augen zu schauen und im Grunde genommen sich voreinander auch zu öffnen. Und gestern bei K5 haben wir dann noch einen Begriff gehört, denjenigen der kontaktreichen Beziehungsarmut. Und da hat Michael Möller, ein Psychologe, wo die Qualität von Beziehungen mit Tiefgang so schwach war wie heute. Und kein Programm der Welt kann Einsamkeit wirksam lösen. Echte Begegnung schon. Und so war das schließlich auch bei mir. Nachdem ich zunächst es auf die Selfmade-Tour probiert habe und ein Buch nach dem anderen las und es irgendwie nicht geklappt hat, dass ich irgendwie da aus meinem Schneckenhaus herauskam, habe ich mir bewusst Wegbegleiterinnen gesucht. Und ich musste alte, schlechte Erfahrungen loslassen. Ich musste Enttäuschungen loslassen und es neu wagen. Und das Schönste, was mir meine jetzige Wegbegleiterin sagen konnte, war: Du, Dorothea, ich bin nicht Gott. Ich begleite dich. Und du darfst das, was wir gemeinsam anschauen, nachher nochmal mit Gott bereden. Du darfst prüfen. Und es ist für mich total okay, wenn du Dinge siehst, die überhaupt nicht zu dir passen und wenn du die loslässt. Das war eine Voraussetzung für mich, Dinge neu und anders anzupacken, weil sie mir Sicherheit gegeben hat. Und die Dinge, die ich ihr sage, die bleiben auch in einem Schutzraum. Das wird nicht weitergetragen. Es gibt jemanden unter euch, den ich schon 30 Jahre kenne, dem es so sehr auf dem Herzen ist, immer wieder Menschen zu begleiten. Und das ist der Hartmut. Und Hartmut, komm doch bitte mal nach vorne. Vor einiger Zeit haben wir mal zusammengesessen, da hat er was erzählt. Und ich schätze dich als jemand, okay, dass du das heute sagst. Du hast die Erlaubnis.
Genau. Ja. Ich muss mich nicht mehr vorstellen. Ihr kennt mich. Ich habe es auf einen Zettel geschrieben. Ihr wisst, ich rede gerne viel. Und ich hoffe, das hilft mir, mich kurz zu fassen. Es geht um einen jungen Mann, den ich vor längerer Zeit begleiten durfte. Das sah bei ihm ganz schlimm aus, weil er hatte zu viele Fünfen, um irgendwie ins nächste Schuljahr zu kommen. Und die Konsequenz wäre gewesen, dass er die Schule verlassen muss ohne Schulabschluss. Der junge Mann hatte einen Migrationshintergrund. Für uns Normaldeutsche ist ohne Schulabschluss schon schlecht. Für ihn wäre es noch schlechter gewesen. Und seine Mutter, die total verzweifelt war, kam zu mir, wir kennen uns auch schon sehr lange, und fragte: Hartmut, kannst du mit ihm reden? Gibt es da noch irgendwas? Und sie war eigentlich total erschlagen, weil die Lehrer hatten ihn abgeschrieben. Für die war der Fall gegessen, das ist so, da geht nichts mehr. Der kriegt eh nichts auf die Reihe. Und sie war so erschlagen, was sie von den Lehrern gehört hat, dass sie eigentlich auch das Kapitel abgeschlossen hatte. Und der junge Mann selber, was glaubt ihr, wie dem es ging, der hatte das Kapitel auch abgeschlossen. Der hatte so eine Null-Bock-Einstellung gegenüber Schule, das war nicht zu überbieten. Der hat vollkommen resigniert und ja, wusste nicht, wie es weitergeht, hatte sich auch gar keine Gedanken drum gemacht, er hatte nur einfach keinen Bock mehr auf gar nichts. So, jetzt saßen wir bei mir in der Küche und das Erste, was mir ganz wichtig auf dem Herzen lag, ich kenne ihn schon sehr lange, ich weiß, dass es ein toller Kerl ist. Und was mir wirklich ganz stark auf dem Herzen lag, war ihm zu sagen, dass er wertvoll ist. Dass er viel mehr kann als das, was im Moment alle über ihn denken. Dass er was schaffen kann. Dass das noch nicht alles zu Ende ist, sondern dass seine Zukunft noch vor ihm liegt. Und dass er wirklich etwas schaffen kann und dass er wertvoll ist. Und das ist, denke ich, das Erste, dass wir ja, jemanden, der irgendwie aufgegeben müssen, warum es weitergehen sollte. Und das Zweite, was dann kam, war eigentlich die Perspektive. Wo ich ihm ziemlich klar, manche würden sagen vielleicht hart oder brutal, eigentlich seine Perspektive aufgezeigt habe, die er hat, wenn er ohne Schulabschluss die Schule verlässt. Dann ist sein Leben schon ziemlich weit festgelegt, dann sind die Spielräume, die sein Leben in Zukunft hat, relativ gering. Und das gepaart mit immer wieder der Ermutigung, ich weiß, dass du mehr kannst. Willst du wirklich dieses Leben, willst du wirklich in dieses Leben einsteigen oder willst du ein anderes Leben? Und ihm dann die Perspektive zu geben, wenn du einen Schulabschluss hast, dann hast du ganz andere Optionen. Dann hast du ganz andere Möglichkeiten und du kannst letztendlich dein Leben wirklich noch bestimmen. Ohne Schulabschluss wird ganz viel für dich schon festgelegt. Aber diesen Schulabschluss zu schaffen, das war eigentlich wie so ein Ding der Unmöglichkeit. Das hatte mir auch das Öfteren gesagt, immer wieder, das schaffe ich sowieso nicht. Das war schon so in seinem Kopf drin, das schaffe ich sowieso nicht. Und dann war das Gute, er ist absoluter Fußballfan und ein paar Tage vorher gab es ein Fußballspiel, wo eine Mannschaft auf eine andere getroffen ist und es war eigentlich klar, wer als Sieger aus diesem Duell rausgeht. Es gab ein Hinspiel, das hat die eine Mannschaft hoch verloren und es war klar, die haben keine Chance mehr. Aber in diesem Spiel ist das Unmögliche möglich geworden, dass die Abgeschriebenen weitergekommen sind, weil sie alles reingeschmissen haben. Und ich habe ihm das gezeigt. Du hast dieses Fußballspiel gesehen, hatte er gesehen, genauso wie ich. Und die hatten keine Chance, darüber waren wir uns alle klar. Aber sie haben die Chance, die sie nicht hatten, genutzt, um weiterzukommen. Sie haben nochmal alles reingeschmissen und dann konnten sie es schaffen. Und die Frage ist, willst du diese Chance, die du anscheinend nicht mehr hast, nutzen und willst du alles reinschmeißen? Willst du das? Weil das kann ich nicht für dich wollen, das musst du wollen. Und er wollte das. Ich will dir nichts versprechen, was nachher nicht wirklich auch dann passieren kann. Es gab also keine Garantie. Und dann hat er angefangen. Ich habe gesagt, okay, nicht ich sage dir, wie du das verändern musst, dein jetziges Leben, weil du musst es verändern. So wie es geht, wie es jetzt lief, läufst du vor die Wand. Du überlegst jetzt, was bist du bereit zu opfern? Ich habe ihm so verschiedene Bereiche aus seinem Leben genannt. Ich kenne ihn ganz gut. Ich wusste, was so die Dinge sind in seinem Leben. Wie sieht es damit aus? Ich habe nur Fragen gestellt. Und er hat die Entscheidung getroffen. Er hat die Strichliste gemacht. Und ich war überrascht, was er alles bereit war aufzugeben. Zumindest bis zu den Sommerferien, um es zu schaffen. Und am Ende habe ich gesagt, okay, das unterschreibst du mir jetzt. Du hast das, du willst das. Du legst dich darauf fest und jetzt unterschreibst du das bitte. Ich mache ein Bild davon, ich schicke das deiner Mama, damit ihr auch weiß, wo wir stehen. Und er hat es gemacht. Und während er seine Streichliste durchgemacht hat, hatte ich dauernd diese Frage von Gott: Okay, Hartmut, wie viel bist du bereit zu geben? Schön, dass du das von ihn forderst, aber wie viel bist du bereit zu geben? Und ich habe gemerkt, so alle paar Wochen mal irgendwie zusammen Mittagessen, das wird nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wir treffen uns jeden Mittwoch, essen zusammen Mittag und dann gucken wir, was anliegt. Meine Firma lief damals ziemlich schlecht, das hat manchmal auch ganz gute Seiten, ich hatte Zeit und ich konnte mich anderweitig investieren. Aus diesem einmal pro Woche Mittwochs wurden ab der zweiten, dritten Woche 2 bis 3 Mal pro Woche, die wir zusammen Mittag gegessen haben oder auch Abendessen, je nachdem, wann es passte, wo wir beim Essen über alle möglichen Sachen gesprochen haben, über Beziehungen, zur Mutter, Beziehung zu Vater, Beziehung zu Freunden, was sind Beziehungen, über Vergebung. Es gab viele Themen, über die wir gesprochen haben. Die Schule war das Vordringliche, das offensichtliche Problem. Aber es war letztendlich viel mehr dran, das Leben auszurichten. Und er hat einen Einsatz gezeigt, der mich total beeindruckt hat, den ich nie erwartet hätte. Viel mehr als das, was ich erwartet hatte, kam. Und er hat wirklich alles gegeben. Und ich habe ihn unterstützt. Ich habe ihm nichts abgenommen. Ich habe nichts für ihn gemacht, sondern ich habe nur mit ihm gemacht. Ich habe ihm geholfen, Strukturen reinzukriegen. Ich habe ihm geholfen, Sachen zu erkennen. Habe Fragen gestellt, viele Fragen gestellt. Habe ihm unterstützt, Sachen umzusetzen, die er machen musste. Aber er hat gemacht. Und er hat unheimlich viel gemacht. Und es gab zwischendrin immer wieder Entmutigung. Eine Arbeit, die dann doch in die Hose gegangen ist, weil der Wandel noch nicht tief genug war. Wo irgendwie alles wieder davor war, alles, okay, geht ja doch nicht, ich schmeiße alles weg. Und dann wieder zu sagen, nein, es geht weiter. Das ist nicht das Ende. Und ich wusste von Anfang an, von diesem Gespräch an, es gibt einen anderen Weg für ihn. Gott hat ihn noch lange nicht aufgegeben. Und es gibt einen anderen Weg für ihn. Und das war für mich immer wieder auch diese Kraft und das, was mich weiter angetrieben hat, ihn immer wieder zu ermutigen, bei allen Rückschlägen, die kamen, ihn herauszufordern, und ihm wirklich zu vermitteln, ich weiß, es gibt einen anderen Weg für dich, du bist noch lange nicht am Ende. Das war nicht das, was ich hatte, was ich ihm sagen wollte, was meine Weisheit war, sondern das war das, was Gott mir von Anfang an gezeigt hat. Er hat einen anderen Weg mit dir, als das, was viele Menschen um dich herum im Moment in dir sehen. Er sieht was anderes in dir. Soweit erstmal.
Dank, Hartmut. So, ihr dürft jetzt gespannt sein, hinterher werdet ihr auch die Auflösung hören, aber ihr sollt ja wach bleiben. So, es geht um Elia heute Morgen. Elia, ein Prophet, und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sicher schon die Geschichte kennt, wie er auf dem Berg Karmel 750 Propheten der Aschera und des Baals herausfordert. Auf der anderen Seite oder rundherum war das Volk Israel und das Hauptanliegen von Elia war, die Herzen dieses Volkes Israel zurück zum Herrn zu bewegen. Und diese Propheten sollten jetzt so ein Opfertier da in Brand setzen, aber ohne irgendwie ein Feuerzeug da dran zu halten. Und dann haben sie sich da drumherum bewegt, haben ihre Götter angebetet, haben da drumherum getanzt, gehinkt, haben sich geritzt, sodass das Blut lief, aber nichts ist passiert. Dann war der Elia an der Reihe. Er hat einen Altar gebaut, 12 Steine für die 12 Stämme Israels drumherum gelegt, daraus hat er es gebaut, diesen Altar. Und über das Opfertier hat er noch Wasser geschüttet. Und als er gebetet hat, kam Feuer vom Himmel und hat das Opfertier samt dem Wasser und bis hin in den Wassergraben in Brand gesetzt und das Wasser wurde weggeleckt. Und die Isabel, die Frau vom König Israels, hatte diese 750 Priester angeheuert. Und als die mitbekommen hat, dass Elia sie alle getötet hat hinterher. Es gibt übrigens im Alten Testament ein Gesetz dazu, dass die Propheten, die das Volk abziehen, getötet werden sollen. Also hat er nur gemacht, was da drin stand. Da hat sie zu ihm gesagt, die Götter tun mir dies oder das, wenn ich morgen nicht mit dir das Gleiche tue. Und ich gehe davon aus, sie hat eine Großfahndung angelegt, sie hat Kopfgeld ausgesetzt und Elia war sich seines Lebens nicht mehr sicher. Und was passiert in der Situation, das wollen wir uns anschauen. Elia aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Er sprach, es ist nicht genug, Herr, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Elia ist am Ende, der kann nicht mehr und der will sterben. Und das nur einen Tag später. Und dann ist da noch diese interessante Aussage, ich bin nicht besser als meine Väter. Kann es sein, dass dahinter steckt, dass er eigentlich besser sein wollte als seine Väter? Dass er eigentlich größere Dinge tun wollte als seine Väter? Gewaltigere? Und das hat er ja eigentlich gemacht, aber jetzt wird er ganz aktuell mit dem Tod bedroht. Und er will sterben. Elia, der großartige Prophet, der das Gottesurteil und auch so eine Offenbarung von Gott herbeirufen konnte, war das der Geist des Elia? Ich möchte mit euch jetzt mal springen und zwar ins letzte Buch des Alten Testamentes und das anschauen, was da über den Propheten Elia gesagt wird. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das würde bedeuten, dass ich es vernichte. So, ist also jetzt der Geist des Elia derjenige, der oben auf diesem Berg steht und Gewaltiges tut und hinterher zusammenbricht? Oder fehlt da vielleicht noch eine Entwicklung? Und lasst uns dahingehend mal schauen, wie die Geschichte von Elia weitergeht. Elia, ich kriege die Folie nicht weg. B funktioniert nicht irgendwie. Doch, jetzt schon. Wunderbar. So, also, Gott lässt Elia da nicht sterben. Er versorgt ihn zweimal mit Essen und dann steht er auf und läuft 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Horeb. Und by the way, in die andere Richtung haben die Israeliten 40 Jahre gebraucht, um vom Horeb nach Israel zu kommen. Aber unser Powerprophet braucht da nur 40 Tage und Nächte. Und dann ist er dort und findet eine Höhle. Und als er dort ist, spricht Gott zu ihm. Und er fragt ihn, was machst du hier, Elia? Und Elia sprach: Ich habe geeifert vor den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Und diese Frage da oben lädt Elia offenbar ein, ganz offen zu sein vor Gott und einfach zu sagen, was ist. Und am nächsten Tag möchte Gott seine Herrlichkeit und seine Macht Elia zeigen. Und da kommt ein großartiger Sturm, der zerreißt die Felsen, dann kommt ein Erdbeben, dann kommt Feuer, aber in all dem ist Gott nicht. Und Elia begegnet ihm in einem Weinen, leisen Sausen. Ja, und dann geht es um die gleiche Frage. Es ist identisch. Ich muss mir nicht die Mühe machen, eine neue Folie zu kreieren. Was machst du hier, Elia? Und Elia sagt das Gleiche noch einmal. Ich habe geeifert. Und die Israeliten haben alle umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und was sind die Eigenschaften von Gott an dieser Stelle, die hier deutlich werden? Die möchte ich ganz gern mal mit euch anschauen. Weil er darf einfach sein, wie er ist. Er darf sagen, was er empfindet. An anderen Stellen hören wir Hiob 31,18: Ich habe sie von Jugend an auf gehalten, wie ein Vater. Kann es sein, dass Elia sich gehalten fühlt, dass er sagen darf von Gott, wie von einem Vater? Oder in Psalm 103, Vers 13: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gott hört ihm zu. Und noch eine Eigenschaft von Gott, Jesaja 66,13: Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Gott ist sich nicht zu schade, sich mit einer Mutter zu vergleichen. Und ich denke, dass das die Voraussetzung ist, und da kommen wir später noch, dass Elia durch diese tiefe, tiefe Begegnung, die er hier mit Gott haben darf, bereit sein wird, auch das weiterzugeben und zu investieren in Elisa. Und diese Annahme, die er hier von Gott erfahren hat, auch jemand anderem zu geben. Vor einem Vater, einer Mutter darfst du sagen, was ist. So, und in den nächsten Versen kommt dran, was Gott ihm jetzt aufträgt. Geh hin wieder deines Weges. Elia, dein Weg ist noch nicht zu Ende. Salbe X zum König über Aram und Y zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer X entrinnt, den wird Y töten, und wer Y entrinnt, den soll Elisa töten. Das findet ihr in den Versen 15 bis 17. Und wenn ihr jetzt für X Hazael einsetzt und Y Jehu, dann ist das vollständiger. Aber mir war es wichtig, einfach mal dieses Komplex, und da steht auch immer, der war Sohn von und König von und was weiß ich was alles. Das habe ich mal weggelassen. Aber für uns ist es vielleicht ein bisschen schwierig, weil es nicht so leicht zugänglich ist. Aber ich denke, ist es möglich, dass Gott ihm hier ein größeres Bild zeigt? Dass er ihm hier eine andere Perspektive zeigt, eine viel größere, dass er sagt, hey, dein Auftrag, da bist du nicht alleine Mittelpunkt drin. Da sind noch andere, die wirken mit, die haben den gleichen Auftrag, die arbeiten an der gleichen Sache. Er führt Elia auf eine neue Ebene. Und Elia gewinnt eine neue Perspektive. Der Auftrag ist viel größer als du selbst. Und das ist auch das, was ein guter Mentor oder eine gute Wegbegleiterin, eine gute Therapeutin sehen lässt, die größere Perspektive, den größeren Zusammenhang. So, und dann kommt die kleine Korrektur am Rande. Gott sagt, ich habe übrigens 7000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. So ungefähr, das sollst du einfach auch noch wissen. Es ist ein bisschen anders, als du dachtest. Du bist gar nicht allein. Und was Elia jetzt macht, kennt ihr wahrscheinlich auch. Elia ging von dort weg und trifft den Elisa. Der ist gerade dabei, wie er mit 12 Joch Ochsen, immer 2 Ochsen dran, sein Feld pflügt, total im System. Und er ist am 12. Joch, das ist ein gestandener Landwirt, der weiß, was er tut. Und Elia zieht den Mantel aus und wirft ihn, es hinkt ein bisschen, der Vergleich, wirft ihn Elisa um. Und Elisa weiß ganz tief in seinem Innern, ja, das ist mein Job, den tue ich gerade, ich bin Landwirt, ich mache meine Sache gut, aber meine Sehnsucht ist eine andere. Gott hat was anderes in mich hineingelegt und er ist bereit, sofort mitzukommen. 2 Ochsensteaks und die gibt er seiner Familie, verabschiedet sich und geht mit Elisa mit. Und dann hören wir kapitelweise nichts von den beiden. Überhaupt gar nichts. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es aber herausfordernd war. Ja, unser Elisa, der war doch Steak gewöhnt. Und jetzt ist er mit dem Propheten unterwegs. Und in der Wüste, ja, vom Johannes dem Täufer wissen wir doch, dass der gewohnt war, Heuschrecken zu essen und wilden Honig. Vielleicht war da eine kleine Umstellung gefragt und nicht nur in der Hinsicht. Vielleicht war der Elia ein bisschen eigenbrötlerisch. Bisher war er ja allein unterwegs. Das kostet schon was, sich aufeinander einzustellen, könnte ich mir vorstellen. Aber sie lassen sich drauf ein. Wir erfahren also gar nicht viel davon und schon gar nichts über die Fehler, die Elisa gemacht hat. Elisa in seiner Entwicklung ist komplett sicher bei Elia. Die Bibel schweigt davon. Er darf sich einfach entwickeln. Er darf lernen in dieser Zeit. Und dann sehen wir in 2. Könige, dass Elia nicht immer Elisa seinen Mantel gelassen hat. Dort ist die Rede davon, dass man auf dem Berg einen Mann mit haarigem Mantel, der ist nicht haarig, sorry, gefunden hat. Und das war Elia. Inzwischen war der Sohn von Isebel auf dem Thron und war König von Israel. Der war gestürzt und wusste nicht, geht das wieder in Ordnung. Und der hat jetzt senden lassen zu dem Elia. Hauptmann mit 50 Gefolgsleuten. Und da ist er wieder. Da ist er wieder, unser Elia. Da fällt Feuer vom Himmel und frisst den Hauptmann und all die 50 andere. Das Ganze passiert. Und dann kommt's. Dann geht er zurück, weil dann kommt der 3. Hauptmann. Der hat's kapiert. Der kommt ganz demütig und sagt, ich weiß, du bist ein Mann Gottes. Hab Gnade mit mir, komm einfach mit. Und er geht mit. Und er geht genau an den Hof des Königs. Und die Mutter von diesem König Ahasja lebt noch. Und das ist Isebel. Und das war doch die, die die Fahndung ausgesetzt hat. Das Kopfgeld. Und Elia hat den Mut wieder, dorthin zu gehen. Und das Letzte, was wir über Elia hören, ist ja, dass er den Mantel auszieht, damit den Jordan zerteilt. Er ist mit Elisa unterwegs und er legt den Mantel ab. Und der Elisa sieht einfach nur noch, wie der Elia abgeholt wird. Mit einem feurigen Wagen feurige Rosse, und er fährt in den Himmel und er ruft: Mein Vater, mein Vater. Und ich frage euch, was ist da für eine Beziehung entstanden? Kann es sein, dass erst in dieser zweiten Lebensphase von Elia, in dieser Beziehung mit Elisa, dieser Geist von Elia sich wirklich entwickelt hat, der die Herzen der Väter zu den Kindern oder der Eltern zu den Kindern wendet und die Herzen der Kinder zu den Eltern? Ich würde den Hartmut jetzt bitten, wieder nach vorne zu kommen und uns die Geschichte aufzulösen.
Okay. Wie gesagt, es entwickelte sich ein Feuereifer bei dem jungen Mann, auch wenn es nicht Elia war. Und er machte wirklich unheimlich viel. Es verschwanden ein paar Fünfen. Aber da waren noch zwei übrig. Und alle, die in der Schule sind oder mal waren, wissen, zwei Fünfen, das ist so eine Killergrenze. Und obwohl er alles getan hat, wollte diese eine Fünf nicht verschwinden. Und er hat extra Aufgaben gemacht. Klassenkameraden, also wirklich viele, Großteil seiner Klasse hat sich für ihn eingesetzt, dass er doch noch irgendwie eine Chance kriegt, noch was zu machen, um sich zu verbessern. Was mich total beeindruckt hat. Aber die entsprechende Lehrerin kam dann mit der Aussage, du kriegst trotzdem deine Fünf. Egal, was du jetzt gemacht hast. Das war alles gut, was du gemacht hast, aber du kriegst trotzdem deine Fünf. Und das war so, könnt ihr euch vorstellen, nach so einem Einsatz, das war so ein richtig tiefes Tal. Und das ist das Wichtige beim Begleiten. Man muss immer gucken, wo wir gerade sind. Es gibt Phasen, da muss ich ihn herausfordern. Es gibt Phasen, da muss ich ihn motivieren. Und es gibt Phasen, wo ich ihn sozusagen ziehen muss, ihn ermutigen muss, um ihn wieder aus dem Loch rauszuklettern. Und das war so ein richtig tiefes Loch. Und das war auch für mich eine sehr starke Herausforderung, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, ich weiß, dass Gott für dich einen guten Weg hat. Und ich war mir da immer vollkommen sicher, deswegen empfand ich das gar nicht aus dem Fenster hängen, sondern das wusste ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, das scheint nicht zu werden, hier noch irgendwie mit Abschluss diese Schule zu verlassen. Und habe versucht, es muss ja anderen eben andere Wege gehen. Und habe mich informiert und rumtelefoniert und da erkundigt. Und überall, wo ich mich erkundigt habe, habe ich gemerkt, ohne Hauptschulabschluss nichts. Und das war für mich eine ganz schöne Herausforderung, weil das Schuljahresende kam immer näher, die Wochen wurden immer weniger. Und ich dann gesagt habe, wie hier drin genau wusste, du hast einen Weg für ihn, der anders ist als das, was alle anderen glauben. Und ich habe dann wirklich ganz am Ende, in der letzten Schulwoche, eine Schule in Lampertheim gefunden, wo er hätte weitermachen können und versuchen können, seinen Hauptschulabschluss zu machen, wenn noch Platz in der Klasse ist. Und ich habe angefangen, dafür zu beten, habe es weitergegeben. Jetzt müssen wir beten, dass da ein Platz ist. Es gibt also doch einen Ausweg. Wenige Tage später war Zeugnisausteilung und ich kriegte vormittags eine WhatsApp von ihm. Ich habe es geschafft. Unter meinem Zeugnis steht, das entspricht einem Hauptschulabschluss. Das, was mir vorher noch Leute aus dieser Schule gesagt hatten, was nicht geht, das würde so nicht gehen, war auf einmal passiert. Ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist. Es gab anscheinend nochmal Gespräche in der Zeugniskonferenz und mit dem Schulamt und was auch immer. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich weiß nur eins, das, was angeblich nicht ging über viele Wochen, war auf einmal passiert. Und mit diesem Satz unten drunter konnte er an einer anderen Schule seinen Realschulabschluss machen, ist jetzt dabei, sein Fachabitur zu machen. Und jemand, der dem eben gar nichts mehr zugetraut wurde, hat eine Kehrtwende in seinem Leben geschafft, die ihm ganz neue Optionen gibt, hat ein ganz neues Kapitel zum Leben aufgeschlagen. Und das finde ich, ja, Gott kann große Sachen machen, wenn wir ihm glauben und ihn ernst nehmen.
Ja, vielen, vielen Dank, Hartmut. Das ist total stark. Was ist dir denn wichtig in so einer Wegbegleiterbeziehung? Kannst du uns das vielleicht einfach nochmal weitergeben?
Das Erste, was mir ganz wichtig ist, willst du was? Bist du damit zufrieden, was gerade läuft, oder willst du was? Willst du Veränderung? Willst du was Neues? Willst du mehr? Und das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, willst du das wirklich? Weil ich kenne das von mir, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Unser Mund sagt ganz oft, ich will, und wir wollen das gar nicht wirklich. Wir machen nichts dafür. Wir reden nur. Und das, was mir wirklich wichtig ist, ist zu sehen, willst du wirklich? Bist du bereit, einen Preis dafür zu bezahlen? Denn jede Veränderung kostet uns was. Und wenn ich nicht bereit bin, einen Preis zu zahlen, dann werde ich nie in meinem Leben was verändern. Und das von Anfang an ganz klar, ganz ehrlich auch zu kommunizieren, was bist du bereit einzusetzen? Und in der Regel ist es dann so, dass ich, genau wie da, auf einmal stellt Gott mir die Frage, was bist du denn bereit einzusetzen? Also es geht nicht nur um den, den ich begleite, sondern es geht auch immer um mich. Was bin ich bereit zu geben? Und auch da müssen wir ehrlich sein, wenn ich das nicht leisten kann, dann muss ich von vornherein sagen, ich kann das nicht, ich sehe das, dass du das brauchst, aber ich kann dir das nicht geben. Ich kann dir helfen, jemanden zu finden, der das dir geben kann, was du brauchst. Auf der anderen Seite möchte ich auch da ermutigen, wirklich Gott zu fragen. Ich habe das vor einiger Zeit auch erlebt mit einem anderen Mann, der bei mir auf dem Sofa saß und Familienvater, die Hütte war am Brennen und wurde mir eigentlich ganz klar, da muss jetzt ganz schnell was passieren, sonst kann da ganz viel kaputt gehen. Und wenn Kinder beteiligt sind noch, das ist, ja, es ist immer schlimm. Also, habe ich ihm eigentlich auch wieder gesagt, was willst du? Wie viel willst du wirklich dein Leben verändern? Ist das nur, weil deine Frau dir die Pistole auf die Brust setzt oder willst du wirklich ein neues Leben? Willst du ein anderes Leben? Und wir haben darüber gesprochen, ich habe ihm gezeigt, dass das wirklich was heißt, dass er sich total verändern muss, dass ganz Neues passieren muss, dass Gott wirklich ganz tief verändern will. Und auch da war das so, das war ein paar Monate, nachdem ich als Lehrer angefangen habe. Und ich hatte für mich gesagt, jetzt mache ich erstmal Pause. Mindestens ein halbes Jahr mache ich jetzt mal gar nichts. Weil ich muss erstmal Lehrer werden und das ist schwer genug. Und das war auch schwer genug, weil ich bin gleich voll eingestiegen. Und ich saß auf meiner Couch. Und ich rede mit ihm und Jesus fragt, und Hartmut, wie soll das gehen? Wie soll er die Kurve kriegen? Du weißt, dass das nicht geht. Und ich habe dann so parallel mit Jesus diskutiert, aber du weißt genau, ich bin jetzt gerade Lehrer geworden, ich kann das gar nicht, ich schaffe das nicht, ich bin vollkommen ausgelastet, wenn nicht sogar überlastet, ich kann hier nichts machen. Und während ich mit ihm gesprochen habe, habe ich so parallel immer wieder mit Jesus und Jesus hat mir immer gesagt, und wie soll das gehen? Toll, was du ihm sagst, aber wie soll das gehen? Ende des Liedes. Ich habe gesagt, okay, überleg dir das bis nächste Woche, ob du wirklich willst. Und dann kannst du mich anrufen und dann starten wir zusammen. Und ich habe ihn begleitet. Ich habe manchmal gedacht, ich schaffe das nicht. Und das Geniale ist, ich habe es geschafft. Nicht, weil ich der Übermensch geworden bin, sondern weil es wirklich wahr ist, was in der Bibel steht, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Und das ist so ein anderer Punkt. Wenn Gott uns was klar sagt, dann sollten wir es auch machen. Selbst wenn wir denken, das ist jetzt eine Nummer zu groß und aktuell passt das nicht in meine Situation. Denn nur wenn ich das mache, kann ich auch erleben, dass Gott Wunder tut.
Aber was ich so stark finde, Hartmut, ist auch, dass du so klar einfach einen Rahmen definiert hast. Für dich. Aber für den anderen war dann auch damit Sicherheit gegeben. Das ist die Basis, auf der wir zusammenarbeiten.
Ja, ist.
Das hört sich alles ganz schön anstrengend an und zeitaufwendig und wow, da ist wirklich was zu tun. Heute ist er Lehrer, wir wissen das. Lohnt sich das überhaupt?
Absolut, absolut. Keine einzige Begleitung bereue ich oder sage, wow, das hätte sie besser nicht gemacht. War wichtig, aber das hätte sie besser nicht gemacht. Es lohnt sich absolut. Weil ich dabei sein kann, wenn Gott handelt. Weil ich live erleben kann, wenn Gott Menschen verändert, wenn Gott Leben verändert. Und ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres, als zuzugucken, wenn Gott Menschen verändert. Mitten dabei zu sein, mittendrin zu sein, live mitzuerleben und auch zu erleben, wie er mir dabei begegnet, indem er zum Beispiel Unmögliches möglich macht, wo ich denke, wow, das ist viel zu viel, das schaffe ich nicht. Und ich merke doch, du kannst das.
Vielen, vielen Dank, Hartmut. So toll, dass du uns das mit uns geteilt hast. Ich will zum Schluss nochmal zusammenfassen. Wie können wir also so eine Wegbegleiterbeziehung gestalten, uns entweder öffnen für jemanden, also selbst offen werden, uns helfen lassen oder auch andersrum, jemanden mit reinzunehmen, zu begleiten. Und das Erste, was wir gesehen haben, ist das Herz zu öffnen. Aber dazu braucht es, das habe ich jetzt einfach nochmal wirklich mitbekommen, so einen definierten Rahmen. Der war für mich wichtig, das habe ich euch mitgeteilt, dass ich da sicher bin. Das war, ist aber auch für einen, der andere begleitet, wichtig. Und das Nächste, damit es auch ernst genommen wird, ja. Und das Nächste ist, dass man sich auf den Weg begibt, um neue Perspektiven zu gewinnen, die Gott schon vorbereitet hat. Und dann sehen, wie Gott handelt. So, lasst uns jetzt gerade mal Zeit nehmen und nochmal eine Minute still sein und Gott fragen, ob es für dich vielleicht dran ist, dich begleiten zu lassen, weil du gerade irgendwo an einem Punkt bist, an der Blockade oder wo du was durchgemacht hast, wo du einfach nicht mehr weiterkommst. Oder vielleicht weißt du auch, es gibt Menschen in deiner Umgebung, die wollen gesehen werden. Das Kind deines besten Freundes vielleicht. Oder deine Nachbarin. Oder vielleicht dein Arbeitskollege. Und beweg das mal kurz mit Gott. Ich schließe das dann ab mit einem Gebet. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du uns führst und leitest und dass du Herzen einander zuwendest. Ja, dass du den Geist des Elia auch wieder auf uns sendest, dass wir nicht so beziehungsarm bleiben. Ich bitte dich darum, dass wir unsere Herzen echt neu öffnen können, dass du Schutzräume schenkst und dass du uns diesen Weg führst. Wirke du und sprich du. Dein Wille geschehe. Amen.